Am 5.10.1989 sprach Bruder Karl Heinemann über Psalm 77 in der Morgenversammlung.
Auf. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben in diesen Tagen vieles gehört vom Worte Gottes her. Und wir werden auch in den nächsten Diensten Wort Gottes vernehmen. Ob wir aber darin die Stimme des Herrn ganz persönlich für uns hören, das hängt erstens davon ab, ob der, der hier vorn steht, sein inneres Ohr am Munde Gottes hat. Zweitens davon, ob die, die hier sitzen, innerlich bereit sind, hören zu können. Wenn wir uns geschäftig vor einer solchen Stunde hier unterhalten, ist es zumindest noch ein Beweis dafür, dass wir momentan im Vorhof sind. Ich denke, dass wir anhand dieser Bibelstelle von Psalm 77 mit hineingenommen werden in das Allerheiligste. Es soll mir heute darum gehen, dass ich anhand dieses Psalmes etwas über biblische Psychologie sage, Seelenlehre. Und wir haben auch von unserem Bruder Muhl dazu schon einiges gehört. Und wenn wir die biblische Psychologie vom Allerheiligsten her bewerten, dann werden auch wir ganz persönlich zugerüstet zu einem Dienst der Seelsorge. Und den hat jedes Glied am Leibe Jesu Christi, wo steht, auch im engeren Rahmen. Ob Familie, Beruf oder wo auch immer. Da ist keiner ausgenommen. Denn jedes Gespräch, auch unter Gläubigen oder mit Menschen, sollte einen Seelsorgecharakter haben. Aber bitte nicht im Sinne menschlicher Psychologie, sondern gottgewollter Weissagung, wie es unser Bruder Zimmermann aussprach. Das haben wir nötig. Und dann werde ich auch die in diesem Text vorhandene prophetische Perspektive aufzeigen, die auch immer wieder mit Seelsorge verknüpft sein muss, denn wenn wir das eigentliche Ziel nicht kennen, liebe Brüder und Schwestern, werden wir auch in der Seelsorge an dem Ziele Gottes vorbeigehen. Es wird heute zu viel Seelsorge betrieben, in dem Sinne, dass bedürfnisorientiert Angebote gemacht werden. Es geht gar nicht primär um unsere Bedürfnisse, sondern um Gott. Und das wird uns anhand dieses Textes auch deutlich. Ich werde nicht Vers für Vers auslegen, sondern einiges problematisieren, um die Thematik von der Unruhe der Seele bis hin zur Ruhe Gottes hier exemplarisch aufzuzeigen. Und ein weiteres, Asaf ist ein Selbstbetroffener, einer, der durch die tiefsten Tiefen ging, um dann ins Allerheiligtum zu kommen. Das ist der Weg Gottes. Und wir können nur dann auch seelsorgerlich beraten, wenn wir selber etwas, wie es unser Bruder Heller sagte, durchlebt, durchlitten und durchstorben erfahren haben. Ich muss sagen, ich habe hier und da oft auch nur Theorie verkündigt. Gute Lehre, aber sie zündet nicht, wenn sie nicht durch mein Innerstes, durch mein Leiden und Sterben hindurchgegangen ist. Und als ich vor über einem Jahr selbst in so einer Situation drinsteckte, ist mir überhaupt erst aufgegangen, was Gnade bedeutet. Das wird und soll in diesem Psalm deutlich werden. Ich lese zunächst einmal die ersten 11 Verse dieses Psalmes und dann kommt eine Wende. Und wir wollen diese Situation des Asaf näher kennenlernen. Dem Chorleiter nach Jedutun von Asaf ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tage meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Gedenke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich, und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Güte für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Soweit zunächst, ich habe nach der revidierten Elberfelder Übersetzung gelesen. Die moderne Psychologie sucht nach allerlei Auswegen, um die Probleme der Menschen, die immer größer werden, zu lösen. Wenn Sie die heutigen Angebote in psychologischen Zeitschriften oder auch durch Medien vernehmen, dann wimmelt es von Utopien, so will ich einmal sagen. Ich habe gerade hier einen Ausschnitt vor mir liegen aus einer Psychologie-Zeitschrift, die in Deutschland führend ist. Da heißt es, gibt es gesunde Illusionen? Verdanken wir unsere körperliche und psychische Gesundheit einer permanenten Selbsttäuschung, einem ungerechtfertigten Optimismus? Könnten wir die Realität und ihre zahllosen Risiken ertragen, wenn wir uns nicht chronisch selbst überschätzten? Denn das ist ja Illusion, ist ja Selbsttäuschung. Illusionen, so heißt es hier, mobilisieren offenbar unsere Widerstandskraft, während allzu großer Realismus die Wirklichkeit pur, also rein vermittelt, uns krank und depressiv macht. Also ich finde, das ist an sich eine hervorragende Beschreibung der menschlichen Situation, der Lage des Einzelnen heute. Das heißt doch hier, der Mensch braucht die Illusion, um nicht der nackten Wirklichkeit ins Auge sehen zu müssen, damit er überhaupt überleben kann. Brauchen wir auch Illusion? Liebe Brüder und Schwestern, es gibt in der heutigen Verkündigung Illusion über Illusion. Auch unter dem Namen Jesu, unter dem Namen Christi. Ich habe jetzt hier eine Zeitschrift bekommen, Heimholungswerk früher, jetzt universelles Leben. Da wird von Christus gesprochen. Das ist nicht der Christus der Bibel. Ich will Ihnen nur fünf Dinge nennen, die heute bei der Beurteilung ganz entscheidend sind, bis hin, ich sage es auch, in die charismatische Bewegung. Wir wollen nicht Einzelne, die da stehen, verurteilen, aber folgende Tendenz. Erstens, es steht nicht das Kreuz im Mittelpunkt, sondern Erfahrungen, Erlebnisse. Spirituelle Erfahrungen, wie hier, eine Prophetin hat die Dominanz. Keine Zitate vom Worte Gottes. Nichts von Sünde und Schuld. Keine Perspektive für Israel, auch nicht warten auf den wiederkommenden Herrn. Wir werden bis zum Jahre 2000, das ist eine New Age-Prognose, bis zum Jahre 2000 das Heil auf dieser Erde schaffen. Es ist letztlich Selbsterlösung unter einem falschen Christus. Die Dämonie bricht ein. Und darum können wir nur vom Worte Gottes her, wenn wir uns selber darunter stellen, wenn wir uns hineinnehmen lassen in eine solche Führung, über Kreuz Herrlichkeit erfahren. Asaf ist von schwersten Leiden betroffen. Wir wissen nicht, welcher Art diese Leiden sind. Ob körperlicher Art, primär seelischer Art, oder durch Umstände, Verhältnisse, Menschen, das spielt auch in diesem Zusammenhang keine Rolle. Wir alle stehen auch unter einem Leidensdruck. Wir werden angefochten. Wir müssen dem real entgegensehen und insofern wollen wir uns nichts vormachen, wollen nicht Illusionen nachjagen. Wir müssen die Realität sehen, aber die Gottgewollte und die Realität, die uns durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Und insofern haben wir als Glaubende die einzig richtige Anthropologie, Psychologie, aber haben auch ein christozentrisch orientiertes Gottesbild. Das geht all diesen modernen, schwärmerischen Bewegungen, New Age-Bewegungen, total ab. Der Fürst der Welt verkleidet ja seine Lügen in Wahrheit. Und die Wahrheit, die der Lüge am nächsten kommt, ist die gefährlichste. Und umgekehrt, die Lüge, die der Wahrheit wiederum am nächsten ist, ist ebenso raffiniert. Diese Vermischung ist doch das Problem. Asaf in äußersten Nöten, und wir werden das im Zusammenhang von auch psychosomatischen Aspekten hier sehen, denn Asaf ist betroffen, wir werden betroffen, wenn wir körperlich leiden, die Seele leidet mit, wir sind eine Ganzheit. Und es wird dann gefährlich, wie hier, wenn der Geist mit betroffen wird. Solange der Geist, das innerste Wesen des Seins, da wo wir mit Gott korrespondieren können, schriftgemäß orientiert ist, werden wir hindurchkommen. Nur da, wo wir jetzt diesem Trend der Abwärtsentwicklung folgen, da kommt es zu einer auswegslosen Situation, in der sich Asaf befindet. Wir wollen diese Stufen jetzt einmal anhand des Textes verfolgen. Zuerst das Wunderbare, dass dieser Mann Gottes in seinen Leiden, Nöten und Problemen zu Gott ruft, ja zu Gott schreit. Der Adressat ist noch klar. Aber was beweist denn das Rufen und Schreien? Hört denn Gott nicht? Liebe Brüder und Schwestern, dürfen wir in Nöten schreien? Ja. Aber ich muss hier eins sagen, hier wird nicht berichtet, dass Asaf durch Schuld und Sünde in die Lage hineingekommen ist. Wir wissen auch nicht, wie das bei all den Leidensansätzen auch in unserem Leben der Fall sein kann, zunächst um Ursache und Zweck. In der Regel erfahren wir das im Nachhinein, auch wie bei Hiob. Und die Bibel zeigt uns verschiedene Ursachen auf. Aber eins geht aus diesem hervor, es ist nicht, ich sage es noch einmal, Schuld, persönliche Schuld. Es ist nicht ungehorsam Gott gegenüber. Darum können auch Menschen in solche Leiden kommen. Und sehen Sie, heute gibt es Bewegungen, bitte, ich muss immer wieder darauf hinweisen, die unter dem Namen Jesu ein Evangelium verkündigen, das so verkürzt ist, du darfst nicht mehr krank sein und du musst nicht arm sein. Ich habe so eine Predigt jetzt vor kurzem gehört. Ein führender Mann der Charismatik hier war dabei. Bitte, so sagte der Redner, fasse einen Entschluss nach Hiob 22 aus dem Zusammenhang herausgerufen und er wird dir zuteil werden. Hast du Schulden? Fasse den Entschluss, morgen sind sie weg. Und in diesem verkürzten Sinne, dass da die Massen von der Straße kommen, liebe Brüder und Schwestern, das ist uns klar. Aber hier geht es um zweierlei. Diese Nöte, die Versuchungen, die uns zu einem inneren Schrei aus der tiefsten Seele des diesen Herzensschicht herauskommen lassen. Sie haben von Gott her ein Doppeltes. Einmal sollen wir uns kennenlernen, wer wir eigentlich sind. Das lernen wir doch nicht mit nur Halleluja und alle Tage Sonnenschein und einem so vordergründig orientierten Evangelium. Und gerade da in der Wüste, wo Gott freundlich mit uns reden will, will er sich offenbaren. Und das darf ich hier schon sagen, da geht es über alle menschliche Psychologie hinaus. Da will Gott selbst reden. Aber so weit ist es hier noch nicht. Asaf ruft, schreit. Am Tage meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Und wenn man da nachts liegt, ich habe das auch vor über einem Jahr erfahren, 1-2 Stunden Schlaf, wochenlang, dann ist die Psyche in einer Verfassung, dass sie aus sich heraus nicht den Durchblick gewinnt. Und darum sollten wir mit depressiven Menschen sehr vorsichtig umgehen. Und wenn man dann erfährt, wie fromme Brüder kommen und Bibelstelle auf Bibelstelle einem vorsetzen, völlig unbeachtet der Situation, in der ein Mensch steckt, das ist keine gottgewollte Seelsorge. Das ist ein mit den Worten Gottes den anderen Totschlag. Nicht? Und wir stehen alle in der Gefahr. Sehen Sie mal, Jesus war so sensibel durch den Geist geführt, dass er nie pauschale Antworten hatte, wie wir oft so aus der Bibel. Er wusste, wo der Mensch innerlich stand und knüpfte da an und konnte dann seelsorgerlich helfen. Das darf hier schon angedeutet werden. Wenn der Mensch nun schreit und er meint, keine Antwort zu hören, ist denn Gott taub? Nein, Johannes sagt ja im 1. Johannesbrief Kapitel 5, wenn wir bitten nach seinem Willen, wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, erhört er uns auch. Aber das war Asaf noch verborgen. Im Gegenteil, jetzt ist in der Psyche Asafs, und das können wir genauso auch analysierend feststellen, die Verlagerung vom Gefühl auf den Willen erfolgt. Der Wille Asafs weigert sich überhaupt noch den Zuspruch zu vernehmen. Und wer dieses Geflecht der Dimensionen in der Psyche kennt, wollen, fühlen, denken, der weiß, dass sie zusammenhängen. Dass der Wille nicht mehr zu aktivieren ist, wenn ein Mensch depressiv wird. Es nützt nichts, einem zu sagen, nimm dich mal zusammen. Hier muss mehr geschehen. Aber Asaf ist ja noch nicht am Tiefpunkt angelangt. Über den Willen letztlich, den Gott aktivieren will, kann nur Heil und Heilung geschehen und wenn der Wille gelähmt ist. Menschen, die der Realität ihres Lebens bewusst ins Angesicht schauen, können heute, wenn sie nicht den biblisch orientierten, gottgewollten Durchblick haben, nur zwei Lösungswege, und die finden wir generell in unserer Gesellschaft vor, für sich in Anspruch nehmen. Ich will sie hier in dieser Phase einmal einbringen. Das ist entweder die Aggression, und die Aggression macht sich ja heute überall Luft, wenn wir gerade an die Menschen in totalitären Systemen denken, die jahrzehntelang unterdrückt wurden, die jetzt eine Möglichkeit sehen, nun ihre Vorstellungen zu verwirklichen, denn mehr ist das ja nicht bei den Menschen drüben, die politisch, gesellschaftlich argumentieren und jetzt auch so handeln. Die Aggression ist eine Möglichkeit der Konfliktlösung, ist aber nicht die Gottgewollte. Darum, wenn Gott, ich darf das hier auch mal einblenden, dem atheistischen Kommunismus 7 Jahrzehnte Raum gegeben hat, ein solches Menschenbild zu verwirklichen, dann wird jetzt die Frucht offenbar. Das ist nicht der neue Mensch. Das ist der Mensch, der auch in Russland rebelliert, der sich auflehnt, Nationalprobleme tauchen auf, wirtschaftliche Probleme, in der DDR haben wir Ähnliches. Wir kannten das bei uns ja auch schon in unserem demokratischen Lande. Das ist also die eine Möglichkeit. Die andere ist die Regression. Man zieht sich zurück, man isoliert sich. Im Extrem greift man zu Drogen. Es sind bestimmt mehr als 2 Millionen Drogenabhängige bei uns in der Bundesrepublik. All die, die sich durch die Massenmedien berauschen lassen, sind genauso drogenabhängig. Und die nun da angebotenen Psychotechniken wiederum im religiösen Bereich, fernöstlich, sind ja auch so irreführend. Wie viele Angebote gibt es da heute? Transzendentale Meditation oder Yoga-Übungen? All das sind die Versuche des Menschen, diese Probleme eigenständig zu lösen. Diese Ansätze müssen in die Irre führen. Und liebe Geschwister, auch bei uns, wenn wir die Probleme nicht gottgewollt lösen, ist keine Heilung da. Aber es geht hier noch weiter bis hin zur Depression. Gedenke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Da setzt es jetzt an. Über den Körper unter Umständen, in die seelischen Dimensionen hinein, bis zum Geiste. Sodass der Geist nicht mehr den Durchblick hat hin zum lebendigen Gott. Du hieltest die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Jetzt verstummt auch das Rufen und das Schreien. Keine Äußerung, keine Kommunikation mehr. Jetzt wird der Mensch introvertiert und besinnt sich auf sich. Kennen Sie solche Gedankenansätze, die zu einer Gedankenmühle werden? Das kann schaurig sein, denn ich muss es hier nochmal deutlich sagen, wenn nichts in der Gedankenwelt gottgewollte Ordnung hineinkommt, können wir nicht kompensieren durch äußere Handlungen, durch Betriebsamkeit und durch weiß was alles, was sich im Raum des Christentums tut. Es muss von innen nach außen gehen. Darum sollen wir, ich darf das hier schon sagen, unseren Denksinn auf Christus richten. Die Gedankenwelt ist etwas ganz Entscheidendes. Aber noch ist hier Asaf in sich gefangen. Botschmani schreibt in einem Büchlein von der Möglichkeit der Befreiung des Geistes. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir längst noch nicht die, bei denen nach 1. Thessalonicher 5, 23 Geist, Seele und Leib durch und durch geheiligt sind. Der Geist kann gedämpft werden, der kann eingeschlossen sein. Hier geht es um den Geist Gottes in unserem Geist. Beide arbeiten zusammen. Er kann eingeschlossen sein, weil die Seele dominiert. Und die Gefangenschaft der Seele kann schaurig sein. Auch das habe ich erfahren. Wenn Krankheiten den gesamten Menschen, den Willen und die Gedankenwelt lähmen. Kennen Sie so etwas? Ich habe das früher nie für möglich gehalten. 40 Jahre gesund, viel Sport getrieben. Aber ich bin dankbar, dass ich das mal durchleben, durchleiden musste, um auch andere in einer solchen Situation verstehen zu können. Mit wie vielen Menschen habe ich seelsorgerlich schon zu tun gehabt, die depressiv sind, die keinen Ausweg mehr wissen. Aber es geht ja noch weiter. Nicht nur, dass der Mensch in sich gefangen ist, in seiner Gedankenwelt, sondern wenn die langen Nächte an ihm zehren, wenn der Geist forscht, wenn dann nicht mehr der Blick aufwärts ist, sondern rückwärts gerichtet. Es gibt nicht nur die Optimisten, die ewig morgen, es wird schon auf dieser Erde Friede und Sicherheit kommen. Das ist doch Optimismus, was sich in dem konziliaren Prozess an Programmen deutet. Das wird der anstatt Christus ausnutzen. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung dieser Schöpfung. Und der Blick rückwärts lähmt genauso. Unbewältigte Vergangenheit. Insofern hat ja die Psychologie sicher eine Berechtigung, einiges aufzuarbeiten an unbewältigter Vergangenheit. Da, wo sich Komplexe gebildet haben, müssen sie entfaltet werden. Sehen Sie, ich hörte den Vortrag eines Psychologen bei uns anlässlich einer Pädagogentagung, der ein Beispiel einbrachte, wo ein junges Mädchen ständig Halluzinationen hatte. Wenn die Mutter hereinkam, war sie der Meinung, Feuer um ihren Kopf. Sie war nicht in der Lage, das Ganze rational zu beurteilen. Und dann kam sie zu einem Psychotherapeuten. Und es kam in diesem Gespräch durch Entfaltung dieser Ursprungssituation heraus, dass da ein Lehrer im Biologieunterricht so etwas Unpädagogisches getan hat, indem er, es ging um den Körperbau des Menschen, ein Skelett vorn hinstellte und dieses Mädchen mit dem Skelett nicht fertig wurde, weil es dahinter den Tod sah. Und der Lehrer holt das Mädchen nach vorn und nimmt ihren Kopf und stößt den Kopf an den Schädel des Skelettes. Auch um auf diese Art und Weise die Furcht zu beseitigen. Nicht? Man kann nur den Kopf schütteln wie ein biologischer Fachlehrer, der eben nicht Pädagoge ist. So etwas im Unterricht praktizieren kann, das ist keine Hilfe. Und von daher rührten diese merkwürdigen Erscheinungen. Und als dieser Psychotherapeut auf die Bedeutung des Todes einging und in sachlichen Gesprächen diesem Mädel erhellte, wo ihr eigenes Problem lag, verschwanden auch diese Halluzinationen. Das ist also psychologisch möglich, aber das letzte Problem, die Zusammenhänge von Sünde und Tod, wie sie in den Gesetzmäßigkeiten von Römer 8 dargestellt werden, das kann ein Psychologe nicht erhellen. Und darum dürfen wir tiefer gehen, darum muss aber auch die Erfahrung eines Menschen, wie es Paulus uns selber exemplarisch gelebt, wie er es durchlitten hat, dargestellt hat, deutlich werden: elender Ich-Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Und gerade in einer solchen Situation, da muss Asaf noch weiter forschen. Er steht nicht nur in sich, sondern hat Zweifel an Gott, seiner Gerechtigkeit und Gnade. So weit kann es im Leben selbst eines Gläubigen mal kommen, wenn Gott ihn in eine solche Schule hineinnimmt. Lässt Gott das zu? Ja. Ich habe die Psalmen seit der Zeit anders gelesen. Und es steht nicht nur in diesem Psalm 77, sondern auch noch in einigen anderen. Wir haben den Psalm 22 vernommen. Wie ein Wurm ward ich Mensch, sagt da der Psalmist. Hören Sie, was hier der Psalmist denken muss und wie es uns in diesem Worte darliegt. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Wenn Gott nicht mehr mit dem inneren Herzensauge geschaut wird, ist das der Tiefpunkt. Das in sich selbst stehen ist noch psychisch verkraftbar. Aber für einen Gläubigen nicht mehr, wenn er keinen Durchblick mehr hat und Gott für ihn nicht mehr greifbar ist. Auch das haben Gottesmänner durchlebt, durchlitten. Ich habe manche Biografie gelesen von Gottesmännern. Der größte Teil ist durch eine solche Phase gegangen. Stockmeier hat solche Situationen erfahren. Sein Sohn, der sich übrigens selbst auch das Leben nahm. Oswald Chambers, er beschreibt es in seiner Autobiografie, er war fast am Zerbrechen. Kurz vor dem Irrewerden. Aber Gott sei Dank ist das nicht Gottes Ziel, dass ein Mensch in einer solchen ausweglosen, trostlosen Situation verharrt. Ich habe leider einmal einen gläubigen jungen Menschen in einer solchen Situation erlebt. Ich hatte mich um ihn gekümmert. Er war psychisch belastet, familiär belastet. Er hatte dann auch Kontakt mit einer schwärmerischen Bewegung und wollte unbedingt ein bestimmtes Erlebnis haben. Er war nachher nicht mehr zugänglich durch meinen seelsorgerlichen Zuspruch, dass die Gnade, die Zusage Gottes das Entscheidende ist, nicht seine Gefühle und nicht das, was er noch erleben müsste, in dem Sinne, wie es ja manche Bewegungen sagen, du musst noch eine sogenannte Geistestaufe erfahren. Danach streckte er sich aus und bekam sie nicht. Ende, er hat sich das Leben genommen. Erschütternd. Es gibt solche Fälle. Wir brauchen nun bei der Beschreibung des Negativen nicht stehen zu bleiben. Gott sei Dank. Es kommt die Wende. Aber ehe diese Wende kommt, möchte ich doch noch einmal auf die Funktion der Gedankenwelt eingehen und möchte hier zusammenfassend darstellen, wie sich so eine Entwicklung erklärt und wie die Gedankenwelt unter drei Inspirationsquellen gesehen werden kann. Das erste, das ist das allgemein menschliche, aus dem Herzen kommen Gedanken. Und dort können wir sie auch weiterpflegen. Was sind das aber für Gedanken, wenn sie aus dem natürlichen Herzen kommen? Arge, böse Gedanken. Matthäus 5, 27. Jesus spricht ja dieses Urteil, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Das kommt aus dem natürlichen Herzen, da ist das Zentrum unseres Seins. Und wenn wir nicht nach Hesekiel 36 einen neuen Geist und neues Herz bekommen, dann können wir an den Symptomen herumkurieren, aber das Herz bleibt, wie es ist, ein steinernes, das heißt für Gott unempfängliches Herz. Dieses Herz kann auch sagen, wie es heute geschieht, durch Atheisten, durch solche, die Evolution vertreten: Der Gesetzlose spricht in seinem Hochmut, in seinem Herzen, er wird nicht nachforschen, alle seine Gedanken sind, es ist kein Gott. Psalm 10, Vers 4. Es können schädliche Gedanken sein, Täuschung, widerspenstige Gedanken, wie es ein Prophet sagen muss: Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf dem Wege, der nicht gut ist. Also erste Quelle, unsere eigenen Gedanken. Das war zunächst bei Asaf auch der Fall, aber ich denke, dass er in der Phase, als er nicht mehr den Durchblick zum lebendigen Gott hin hatte, er inspiriert wurde. Und das steht nun auch in der Bibel, nicht nur im ersten Mosebuch, sondern Paulus kann im Neuen Testament darauf hinweisen, dass Satan der Inspirator ist. Und ich habe den Eindruck, liebe Brüder und Schwestern, dass wir in einer heutigen Zeit leben, wo wir alle in der Gefahr stehen, durch Täuschung manipuliert zu werden, inspiriert zu werden durch andere Mächte. Sehen Sie, in dieser Schrift da tauchen also Heilige auf, die regelrecht Weissagungen geben über einen sogenannten Propheten. Meiner Meinung nach sind das Medien. Und wenn in der ersten Person gesprochen wird, so spricht der Herr: ich, Vorsicht. Das Wort Gottes ist aufs Vollmaß gebracht. Wir brauchen einen erleuchteten Geist. Aber ich will zwei Stellen noch nennen, wo deutlich wird, wie wir auch unter satanischen Inspirationen stehen können. Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, dass wir ja nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und weiter nachher: Ich fürchte aber, wie die Schlange mit ihrer List Eva verführte, so könnten auch eure Gedanken von der ungeteilten Hingabe an Christus abgewendet werden. Das in einer Gemeinde wie zu Korinth. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist. Und das fängt in der Gedankenwelt an. Darum brauchen wir eine ganz klare, biblisch nüchterne Lehre, denn ohne eine klare Lehre können wir auch kein gesundes Leben haben. So haben wir also diese beiden Quellen, und die dritte ist die Inspiration durch Gott, und dadurch wird jetzt die Wende eingeleitet. Niemand kommt aus einem solchen Gefängnis heraus, wenn nicht das Licht des Heiligen Geistes hineinleuchtet. Niemand kommt aus den falschen Blickrichtungen heraus, Blick zurück. Man wird belastet, Blick um sich, schaut auf die Probleme und Verhältnisse, kann die Realität nicht verkraften. Blick nur nach vorn im Sinne des Optimismus reicht auch nicht aus. Der Blick aufwärts, aber nur nach 2. Korinther 3, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich kann nicht moralisch appellieren, nun schau auf Jesus, wenn nicht der Geist der Freiheit uns wirklich innerlich frei macht aus all den Verkrampfungen, Verklemmungen, die auch Gläubige haben. Ein Psychiater in Berlin, der auch wohl ein gläubiger Mann ist, sagt: Die meisten, die zu mir kommen, sind irgendwie religiöse, christliche, fromme Leute. Sicher setzt da der Feind in besonderer Weise an, wo man den Anspruch Gottes durch das Wort Gottes vernimmt, man aber diese Theorie nicht erfüllen kann. Aber Gott gibt nicht nur Licht, sondern auch Kraft. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Evangelium muss in eine solche Situation hineingesagt werden. Nun wollen wir die Wende hören. Also nicht die politische Wende, die in Bonn so lange schon versprochen wurde, nicht?
Vers 12. Ich will gedenken der Taten Jahwes. Ja, deine Wunder von all das her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun, über deine Taten will ich sinnen.
Merken wir jetzt, ich will. Er konnte vorher gar nicht. Ich darf es nochmal sagen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir auch da klar sehen, Gottes Geist zielt auf die Aktivierung des Willens. Und nichts auf einen Trancezustand, wie das auch in bestimmten Bewegungen geschieht, dass die Menschen umfallen und überhaupt nicht mehr bei Bewusstsein sind. Es gibt so viele Missverständnisse heute, auch bei Brüdern, die diese Entwicklung nicht so kritisch sehen. Ihr mögt sagen, da sieht der Heinemann, da wurde Heinemann schwarz. Nein, ich sehe das biblisch realistisch. Wenn Gott Menschen verändert, wird erstens der Verstand durch den Heiligen Geist glasklar erleuchtet. Die Gedankenwelt kommt in Ordnung, da ist nichts Mystisches. Sie wird aufs Wort Gottes ausgerichtet. Zweitens wird dann der Wille des Menschen befreit. Es geht also nicht zuerst um Bewegung der Gefühle. Ich habe mich über das Zeugnis von Bruder Vogel sehr gefreut, aber Begriffe von Atmosphäre können genauso gefährlich sein. Ich bin in Atmosphären gewesen, wo auch mit vielen Songs die Seele aufgepeitscht wurde, liebe Brüder und Schwestern. Es geht darum, dass der Heilige Geist dominiert, dann können wir auch mal Halleluja sagen. Vielleicht haben wir hier so ein bisschen ein zu steriles Verständnis. Ein Bruder sagte mir mal unterwegs, ich hätte am liebsten mal Halleluja da reingerufen. Von mir aus kann er das tun. Nur wenn ich das Halleluja-Rufen zur Methode mache, wenn ich diesen modernen Songs methodisch einsetze, damit Stimmung erzeugt wird, dann wird es gefährlich und dann kann nachher genauso über die Seele dämonische Inspiration erfolgen. Aber wenn der Geist uns bewegt, liebe Brüder und Schwestern, dann dürfen wir auch in der Seele bewegt werden. Aber die Seele, vor allen Dingen die Emotionen, sind nicht Grundlage. Es muss vom Geist her kommen, das merken wir. Aber noch sind wir nicht an der entscheidenden Stelle des Allerheiligsten. Nachzusinnen, bewusst durch den Willen aktiviert über Gottes Taten, über Gottes Heilsgeschehnisse, über seine Wunder, ist etwas Herrliches. Damit sind wir im Heiligtum, wo es noch was zu schauen gibt. Im Vorhof ist Bewegung, Aktivität, immer noch Betrieb. Ich glaube, das ist wohl das, was auch heute im christlichen Lager am meisten der Fall ist. Aber auch das, was noch auf das Schauensmäßige hinzielt, dominiert uns sehr oft. Wenn ich so heute auch diese Forderungen höre, wir brauchen Zeichen und Wunder und all diese Dinge, die zielen immer noch auf etwas, was irgendwie mit den Sinnen einfangbar ist. Das war einmal im Heiligtum noch der Fall. Die Schaubrote konnten angeschaut werden, der siebenarmige Leuchter. Wenn wir uns in schwierigen Situationen erinnern an das, was Gott getan hat, kann das eine Hilfe sein. Und das ist es auch. Aber, liebe Brüder und Schwestern, was nützt uns, jetzt will ich es mal salopp sagen, der Sprit von vorgestern, wenn er verbraucht ist, heute? Verbrauchten Sprit kriege ich keinen Motor wieder in Gang. Und so gibt es ja viele, die Zeugnis geben, ach, vor 30 Jahren, das war wunderbar. Und wenn man dann mal fragt, und wie sieht es heute aus? Ja, die schönen Zeiten sind vorüber, nicht?
Aber das ist ja eine Reserve. Ne?
Ja, ihr Lieben. Oder ein anderer Satz, was nützt der Windmühle? Heute der Wind von gestern, nicht? Wir brauchen originale Begegnung mit dem Lebendigen.
Jeden Morgen.
Jeden Morgen. Und wie wird denn das nun erfahren? Vers 14. Gott, dein Weg ist, jetzt heißt es eigentlich, im Allerheiligsten. Da hinein müssen wir. Und wie sieht es da aus im Allerheiligsten? Ist da viel zu schauen und zu sehen? Stille Dunkelheit. Wer geht da hinein? Der Hohepriester einmal, damals in die Stiftshütte. Gott sei Dank ist der Vorhang von oben her zerrissen. Dadurch, dass Jesus Christus uns diesen lebendigen Weg erschlossen hat, durch sein Fleisch ist der Vorhang zerrissen. Wir dürfen ins Allerheiligste hinein. Und darum auch ein Wort aus Hebräer Kapitel 6, Vers 19. Wie nämlich unsere Seele dann zur Ruhe kommt. Der Anker der Seele soll nämlich hinter dem Vorhang, also im Allerheiligsten gegründet sein. Dass das Schifflein der Seele bei mehr oder weniger starkem Sturm bewegt werden kann, das erfahren wir alle, das ist normal. Und wir müssen mit Anfechtungen rechnen. Wehe, wenn wir sie nicht hätten, stimmt etwas nicht, wenn wir dahingegeben sind, wie das Bruder Muhl so wunderbar erhellt hat im Hinblick auf das, was eigentlich Hass ist. Gott hat sie dahingegeben, er lässt die Menschen laufen. Also ich habe meine Sorge, wenn da Menschen verkündigen, nur Herrlichkeiten, nur wunderbare Gebetserhörungen, immer nur Gott erhört, sofort bedürfnisorientiert. Es geht über die Tiefen hier und die Entscheidung fällt am Kreuz. Der Weg ins Allerheiligste ist uns heute eröffnet durch das Kreuz Jesu Christi. Das ist der zentrale Punkt und muss auch Zentrum der Verkündigung bleiben. Was sagt Paulus in Galater 6? Dass er nur eins weiß, sich zu rühmen des Kreuzes. Und durch dieses Kreuz ist er der Welt, dem Kosmos gekreuzt, das heißt allen Einflüssen, die vom Kosmos ausgehen und über die fünf Sinne dann in die innerste Psyche hineindrängen. Dem ist er gekreuzigt, selbst auch den verführerischen Anläufen jener Zwischenmächte, Kolosser 2. Und er selbst war auch durch den Kreuzestod Jesu Christi mitgekreuzigt und hielt sich für gekreuzigt, Römer 6. Das allein ist der Weg ins Allerheiligste und weil den viele heute nicht gehen wollen oder ihnen verschlossen ist, suchen sie nach Ersatzwegen. Ich will die auch nochmal nennen, und zwar je nach Typus. Da gibt es die Willensmenschen, die aktivieren ihren Willen und setzen alles um, auch im Bereich des sogenannten Zeugnisgebens für Christus. Das ist nicht schlecht, aber wenn es aus dem eigenen Willen kommt, ist Aktivität Ersatz für das Hineingehen ins Allerheiligste. Zweitens, die mehr rational Orientierten, die auf Erkenntnis aus sind, die gehen ja nur dahin, wo immer etwas Neues, Sensationelles verkündigt wird. Und sie meinen schon, dass das ist auch kosmisch, nicht? Und sie meinen schon, dass Wissen gleich Leben sei. Wissen ist notwendig, aber Wissen muss zur Erkenntnis führen, die immer auf Leben zielt. So kann da die Gefahr liegen und die registrieren wir in unseren Kreisen auch nicht immer. Und das Dritte, diejenigen, die gefühlsmäßig orientiert sind, wollen Erlebnisse und Erfahrungen machen. Gott schenkt, ich darf das nochmal sagen, wenn Geist, Seele und Leib in der Funktion nach 1. Thessalonicher 5 so orientiert sind, schenkt das auch. Er schenkt große Freude auch im seelischen Bereich. Aber das ist nicht die Grundlage des Glaubens. Er schenkt Erkenntnisse, die aber in die Praxis umgesetzt werden müssen. Und er will auch, dass unser Leben ein aktiv Handelndes sei, aber vom Allerheiligsten her. Nur da erfahren wir dann die Heilung, auch die Heilung für die Seele. Wie viele Menschen brauchen heute Heilung der Seele? Ich habe manches darüber gelesen. Ich muss allerdings sagen, dass die meisten Therapien auf seelischer Ebene bleiben. Darum muss unsere schriftorientierte Psychologie dahin führen, dass der Geist verändert wird. Und dann vom Heiligen Geist her die Herrschaft in unserem Geist über die seelischen Dimensionen wollen, fühlen, denken, bis in den Leib hinein. Das hängt eng zusammen, Geist, Seele und Leib. Ich darf das hier in einem ganz kurzen Exkurs nochmal einbringen. Der gefallene Mensch, er hat noch einen glimmenden Docht, wird aber nicht vom Geiste Gottes geführt, geleitet. Er wird durch die Impressionen des Kosmos bestimmt über die Sinnesorgane Und heute haben wir eine Dominanz im körperlichen Bereich, das ist erschütternd. Ich will es an zwei Beispielen deutlich machen. Gott hat uns gegeben den Sexualtrieb und hat uns auch gegeben den Trieb, Hunger und Durst entsprechend einzuordnen, sodass wir Nahrung aufnehmen können. Wenn nun der Leib dominiert, dann wird aus dem Gottesgeschenk der Sexualität das, was wir heute in der Perversion haben. Über die Medien noch in einer schaurigen Weise bis in den Intimbereich hinein vorangetrieben. Da dominiert der Leib. Ich habe einmal einen Theologen zu Sexualproblemen gehört, es war erschütternd, der sagte, hier sind doch unter uns auch nicht verheiratete Frauen. Sie sind doch in einem Kollegium, da gibt es doch Männer. Ob verheiratet oder nicht, spielt gar keine Rolle. Bitte bedienen Sie sich. Der Mann, man brauchte nur seine Physiognomie, sein Gesicht also zu studieren, war ein Gezeichneter seiner Lüste. Der zweite Bereich, wir leben hier in einer Wohlstandsgesellschaft. Uns geht es gut. Und wir werden auf der Lahe so gut versorgt. Es hat mich betroffen gemacht, als Bruder Messinger sagte, dass er einen Brief eines Freundes bekommen habe, der sich hier über das Essen beschwert hat. Es ist erschütternd, was Gläubige für Maßstäbe haben. Wir kommen doch zuerst hierher, um geistige Speise zu genießen, und ist das Essen nicht wirklich gut? Und wenn man an die vielen denkt, ein Drittel der Menschheit, die am Rande des Existenzminimums leben, liebe Brüder und Schwestern, ich habe schon gesagt, Lukas 21, wir haben diese beiden Extremsituationen. Saufen und Fressen, so hat Luther übersetzt, ist die Gefahr der Endzeit. Das ist in unseren Wohlstandsregionen der Fall. Aber auch Sorgen der Nahrung. Beides wird zur Gefahr. Darum, wenn Gott uns diesen Trieb gegeben hat, dass wir essen und trinken, dann soll das nicht zum Saufen und Fressen werden, sondern wir sind da, dass wir uns so ernähren, um Gott gewollt zu leben. Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, liebe Geschwister, lasst euch genügen. Sodass also Geist, Seele und Leib in die richtigen Proportionen hineingestellt werden. Das ist das Anliegen hier. Und dann kann der Psalmist eben sagen, wenn er vom Allerheiligsten aus sich nun betrachtet, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Nun kommt er zu dem Jubel, zum Dank, zur Anbetung. Das ist der Weg, um ins Allerheiligste zu gehen und ist auch die Voraussetzung, dass wir unsere Versuchungen und Anfechtungen, die Leiden, bewältigen können. Nur durch einen Zuspruch Gottes, nur dadurch, dass wir stille werden vor ihm und uns innerlich durch den Geist Gottes beschenken lassen, dann lösen wir die Probleme nicht illusionär, wie hier in der Psychologie, nicht auf eine Art und Weise, dass wir ein nur bedürfnisorientiertes Evangelium haben, dann werden wir als Glieder am Leibe Jesu Christi auch durch Leiden zubereitet, auf einem Wege, den Gott für uns bereitet hat. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und nun zum Abschluss noch einige prophetische Perspektiven, die auch hier drin stehen. Das Wort Gottes ist immer mehrfach geläutert. Hier kann nun ja auch Asaphat schon für sein Volk danken. Ob er wohl geahnt hat, welchen Weg sein geliebtes Volk noch durchschreiten müsste? Denken wir an den Holocaust, denken wir an die Situation jetzt. Ich war mit Bruder Kühl, meiner Frau und einigen, die auch noch hier sind, im April in Israel. Wir verspüren etwas von der Spannung, die dort so explosiv ist. Kurz bevor wir da waren, haben fanatische Moslems ja auf die betenden Juden an der Klagemauer Steine herabgeworfen. Und wir mussten, als wir dort oben uns auf dem Tempelplatz umsahen, pünktlich um 23:45, als in der Omar-Moschee dann die Moslems zum Gebet zusammenkamen, mussten wir den Platz verlassen. Und meine Frau und auch die liebe Schwester, die hier ist, wurden von einem fanatischen Araber körperlich angegriffen. Ob das Asaph geschaut hat, ich denke nicht. Gott verhüllt auch manches im Sinne der prophetischen Perspektive. Und wir sollten, und Bruder Kühl wird uns auch freundlicherweise morgen Nachmittag nochmal etwas informieren über die Situation dort in Israel. An dieses Volk denken. Du hast dein Volk erlöst. Jawohl, das ist schon geschehen und es wird auch de facto sich realisieren. Gott wacht über seinem Volk, wenn es auch durch schwerste Gerichte noch geht. Deswegen musste der Asaf auch als Prototyp durch solche Gerichte, durch solche Leiden. Aber wir haben das von Bruder Muhl auch gehört. Es ist kein Hinrichten, es ist ein Herrichten. Wir dürfen das Ziel sehen, auch für Israel. Und wenn in dem letzten Vers, den ich noch zitieren werde, Asaf sagt, wie eine Herde hast du dein Volk geleitet, geführt, damals durch Mose und Aaron, dann durch Josua hinein in das Land der Ruhe. Dann dürfen wir wissen, dass Gott für Israel auch eine Ruhe bereitet hat. Asaphat durfte schon hier zur Ruhe kommen, individuell, existenziell. Hoffentlich sind wir schon in diese Ruhe eingegangen. Das Wunderbare, dass die Gemeinde, wenn wir die paulinischen Briefe lesen, schon im Glauben dort sitzen darf, zu Rechten des Vaters, weil unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Da sind wir zur Ruhe gekommen. Nur von daher können wir all die Probleme lösen. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, in die Stille, in die Ruhe. Das ist immer wieder das erste, Sitzen, Thema des Epheserbriefs. Dann erst wandeln und dann kämpfen. Das ist die Priorität. Sitzen, Allerheiligstes. Wandeln, Heiligtum, Kampf nach außen. In den Bereichen des Vorhofs und hinaus in diesen Kosmos. Wir dürfen das hier schon innerlich erfahren. Israel, das damals ja eine Hoffnung hat, irdisch bezogen. Für Israel gilt hier das Land, geh. Und darum dürfen wir für Israel einstehen, aber es muss auch zuerst da von innen nach außen gehen. Es muss eine innere Veränderung erfolgen. Und das Gro wird erst, wenn sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, nach Sacharja 14, zu einer Veränderung kommen. Es wird in dem kommenden Friedensreich ein Reich der Ruhe sein. Aber es ist noch nicht das Letzte. Erst wenn ein neuer Himmel, eine neue Erde ist. Das dürfen wir erkennen. In der Wüste fällt die Entscheidung, ob wir eingehen in die Ruhe, persönlich jetzt, existenziell oder nicht, für Israel, für alle Menschen. Denn in der Wüste kann man nicht auf irdische Annehmlichkeiten zurückblicken. Da sind alle anderen Versicherungsmöglichkeiten beseitigt. Kein Baum, kein Strauch, nichts Natürliches. Wir sind durch die Wüste gefahren. Ist interessant und schön, wenn man von Beersheba gen Süden bis Eilat fährt. Aber ich wollte wahrlich keine 40 Jahre dazu gebracht haben. Und ich kann die Israeliten verstehen, wenn sie gemurrt haben. Ne? Warum sind denn die beiden, Josua und Kaleb, hineingekommen ins Land der Verheißung der Ruhe? Weil in ihnen ein anderer Geist wohnte. Übrigens, die 70, auf die der Geist der Weissagung fiel, sind nicht hineingekommen. Denkt mal darüber nach. Hier, im Innersten, im Allerheiligsten fällt die Entscheidung. Und Josua hat gesagt, wenn der Herr uns gnädig ist, dann wird er uns hineinführen. Und in Christus ist er uns persönlich gnädig, sodass wir im Glauben in die Ruhe eingehen können. Das ist immer wieder das Erste. Nicht das aktiv Handelnde, nach eigenen Aspekten Probleme lösen. Und das ist bei Israel jetzt dem Fleische nach auch wieder die Gefahr. Trotz der Wüstensituation, der Isolation, das will ja Gott. Die UNO in der Regel hundertprozentig gegen Israel. Eine Stimmenthaltung vielleicht. Nicht, dass auch Bonn jetzt mit der PLO Gespräche aufnehmen will, ist für uns politisch bedenklich. Aber wir müssen sehen, es muss sich so entwickeln, alle gegen Israel, damit, und das ist auch Gottes Wille, dieses Volk innerlich zum Herrn schreit, um aus der Wüste hinein, heraus in die Ruhe eingehen zu können. Aber ohne Jordan geht das nicht. Und Jordan? Der Todesstrom. So wie wir ohne den Tod ganz praktisch zu erleiden nicht in die Ruhe eingehen, in die Herrlichkeit. So Israel nicht und so schließlich auch nicht die Völkerwelt. Und darum jetzt kein Friede. Weder durch Demonstration noch durch Abrüstungsgespräche, noch durch das, was Gorbatschow uns anbietet. Wie sind doch die Menschen wieder euphorisch? Nicht durch einen Atheisten, der es vielleicht gut meint, erwarten sie sich jetzt die Heilung der Welt. Liebe Brüder und Schwestern, dass wir gottorientiert sind. Unsere Ruhe liegt in Christus und die Ruhe für alle Völker liegt allein in dem Heilsplan Gottes. Und wenn Gott erstmal sein wird, alles in allem und in allen, dann erst kommt die ganze Schöpfung, alles zur Ruhe. Diesen Durchblick dürfen wir auch haben. Von der Unruhe der Seele in die Ruhe Gottes. Was wir exemplarisch erfahren als Einzelne, als Leib des Christus, wird einmal über Israel, dem Erstlingsvolk, dann auch die ganze Menschheit, ja die ganze Schöpfung erfahren. Und darum haben wir nicht eine wunderbare, gottgemäße Orientierung, welch ein Angebot auch hier schon in den Psalmen. Daher gebe Gnade, dass wir nun das auch wie Maria im Herzen bewegen, was wir nun auch an Fülle des Wortes immer wieder hier hören dürfen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns immer wieder erquickt. Dass du der beste Psychologe bist, der Therapeut, der uns zwar in Tiefen hineinführt, aber auch wieder heraus, der durch Sterben zum Leben bringt, durch Kreuz zur Herrlichkeit, und lass uns das nie vergessen, Herr, dass nur über Kreuz Herrlichkeit Gottes, Kraft Gottes, Auferstehungskraft deutlich wird. Dass für uns, für den Leib des Christus, für deine Erstlingsschar, dann auch für dein Erstlingsvolk einmal, Herr, und wir wollen auch dafür jetzt eintreten, für dein Israel, ja, für alle Völker. Du kommst mit allen zu deinem herrlichen Ziel. Darum können wir auch ganz getrost der Entwicklung entgegensehen. Du sitzt im Regimente und führest alles wohl. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Gerhard Günzel, den Sie ja kennen, wer oft hier war, er hat immer die Brötchen gebacken und gekocht und ist immer wieder raufgekommen mit seiner Haube und gefragt, ob alles gut geschmeckt hat. Jetzt muss er selber schwer leiden. Wer weiß, was in Korinther 12, Vers 9 geschrieben steht?
Erster oder zweiter?
2. Korinther 12, Vers 9.
Was dir an meiner Gnade gelegen.
Dankeschön. Dankeschön. Ich will den 8. Vers auch lesen. Ich weiß aber nicht, ob er das gemacht hat. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Und jetzt der Vers, den er uns zugerufen hat. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Er hat den Fuß amputiert bekommen. Ja, welch ein Wort. Wir wollen ihn wieder herzlich grüßen. Auch in Ihrem Namen sicherlich. Danke. So, nun wollen wir noch zwei Verse singen und schlagen auf das Lied 175. Jetzt waren wir ja in die Ruhe hineinversetzt, denke ich. Oder ist jemand innerlich unruhig geworden? Das wäre auch gar nicht schlimm. Aber er soll zur Ruhe kommen. 175, die Verse 1 und 2.